Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute starte ich mit direkt einem Zitat von Gandhi: Lebe den Wandel, den du auf Erden sehen willst. Mein neuer Gast ist ohne Geld aus den Niederlanden nach Mexiko gereist und danach in den Geldstreik getreten. Also ein Leben ohne Geld? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Darüber hat er auch noch ein Buch geschrieben: Glücklich ohne Geld. Aber er ist nicht nur Autor, sondern leidenschaftlicher Unternehmer, leidenschaftlicher Klimaaktivist und Mitgründer unter anderem von foodsharing.de und dem Impact-Startup Serplus. Und jetzt bei einem Banker zum Interview. Umso mehr freue ich mich darauf. Das Schicksal hat uns rein zufällig zusammengebracht bei unserer Veranstaltung LinkedIn Local Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, lieber Raphael Fellmer.
Ganz lieben Dank, Enrico, für die tollen, lieben einleitenden Worte und deinen Einsatz für unseren Planeten und die Menschen.
Dankeschön. Ich nehme das Zitat. Das Zitat steht auf deiner Homepage: Lebe den Wandel, den du auf Erden sehen willst. Warum gerade dieses Zitat?
Also ich glaube, dass das Thema Empowerment, Selbstwirksamkeit ganz elementar ist, weil wir können natürlich sagen, ja, die Politik muss 1,5 Grad gemittelte Erderwärmung fixen, nee, aber es ist auch die Industrie, die Wirtschaft und auf jeden Fall, das ist ein Dreiklang und dafür gehört die Zivilgesellschaft und in der Zivilgesellschaft sind wir alle Teil von und zu sagen, hey, nicht jammern, nicht meckern und nicht warten, sondern machen. Und zu sagen, hey, wir alle können unseren Beitrag leisten. Ob das privat ist mit eher einer pflanzlichen Ernährung, fliegen vielleicht, kürzere Strecken mit einem Zug erledigen oder überhaupt Langstrecken, Urlaubsflüge reduzieren, pflanzliche Ernährung, Textilien länger nutzen, Dinge weiter benutzen, anstatt einfach sie wegzuschmeißen, ob das dann weiter verschenken ist oder bei eBay noch irgendwie verkaufen. Ob das ist Lebensmittelverschwendung, wo wir alle unseren Beitrag leisten. Über 300 Euro pro Person schmeißen wir in Deutschland weg pro Jahr. Das können wir uns leisten, weil wir ein sehr reiches Land sind, aber zu sagen, hey, ethisch, ökologisch ist das eines der Schwergewichtsthemen überhaupt unserer Zeit. Die Hälfte der Verschwendung von Lebensmitteln passiert zu Hause. So könnte ich dir einen Vortrag halten, warum ich es für ganz elementar halte, zu sagen, ich glaube daran, an eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben, in der wir keine Lebensmittel oder kaum mehr Lebensmittel verschwenden und auch nicht andere Dinge, die man noch nutzen kann. Und das können wir aber nicht auf die Wirtschaft nur abwälzen, nicht auf die Politik und auch nicht nur sagen, das sollen nur die Privatleute, die sollen alles ändern, sondern alle müssen wir unseren Beitrag leisten, damit diese große Vision Zero Hunger, Zero Waste auch Realität werden kann.
Jetzt hast du in deiner Antwort schon viele Themen angerissen oder das eine oder andere, wo wir heute sicher noch im Interview vorbeikommen. Da freue ich mich schon drauf. Aber wir müssen natürlich, ich muss natürlich als Banker an dem einen 5,5 Jahre waren es, glaube ich, ungefähr, Leben ohne Geld, ne, bei dir vorbeikommen. Das geht gar nicht anders. Ich habe gesehen, 8 Millionen Menschen haben das zumindest schon mal auf Social Media erlebt. Sind doch nicht alle in Deutschland. Deswegen finden wir vielleicht den einen oder anderen Hörer heute meines Podcasts, der die Geschichte noch nicht kennt. Also von deiner, ich nenne es mal, kleinen Weltreise nach Mexiko mit vielen Abenteuern und danach dem Geldstreik. Also deswegen, als Banker interessiert mich das natürlich doppelt. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick in diese Lebensphase von dir.
Ja, das war spannend. Und zwar war ich 2009 im kleinen Zimmer in Holland oder den Niederlanden, sagt man korrekterweise. In Den Haag habe ich studiert, European Studies, war da mit 2 Freunden in so einem Zimmer, so ungefähr so groß wie dieses hier, also war schon wirklich schnucklig. Und ich habe 2 Hochzeitseinladungen bekommen nach Mexiko. Und ungefähr auch zu der gleichen Zeit habe ich online bei YouTube ein Video gesehen, wo Leute Containern waren, also Mülltauchen, Dumpster Diving, Lebensmittel, die man noch essen kann, aus der Mülltonne rausklauen, weil wegschmeißen ist erlaubt. Etwas aus einer Mülltonne herausnehmen ist verboten. Diebstahl, Hausfriedensbruch. Da dachte ich, das ist ja pervers. Wer schmeißt denn Lebensmittel weg, die man noch essen kann? Also, dass das mal zu Hause passiert, zu viel gekocht, morgen nicht da, übermorgen nicht da, einfrieren ist mir zu kompliziert, was auch immer. Da gibt es verschiedene Gründe, warum auch zu Hause mal Lebensmittel wegfliegen in die Tonne. Aber dass man das im großen Stil immer wieder, jeden Tag in Supermärkten, Bäckereien, Marktständen systematisch macht und die Kette geht weiter, also Produzenten, Zentrallager, die Landwirte. Ich dachte, das ist ja voll krass, warum spricht denn darüber niemand? 10% aller globalen Treibhausgase entstehen durch Food Waste. Das ist gigantisch. Also das ist, weiß nicht, 7-mal mehr als alle Flugzeuge ausstoßen. Und ich habe gedacht, okay, das ist mein Thema. Da muss ich ja irgendwie was machen, und wusste aber nicht genau, wie und was. Und ist Lebensmittelverschwendung eigentlich global so ein großes Thema? Oder ist das mehr in den reichen Ländern, wo wir hier ungefähr 50% aller Lebensmittel wegschmeißen? Weltweit sind es nur so 30-40%. Aber ich wollte es einfach mal, ich dachte mir, hey, es gibt ja 800 Millionen Menschen, die hungern. 300 Millionen Menschen sind, seitdem ich überhaupt mich mit dem Thema Hunger auseinandergesetzt habe, da war ich 7, sind in den letzten 33 Jahren gestorben an Unterernährung. Und kriegen ungefähr 30 Millionen. Also auch um das Verhältnis damals mal, es ist unglaublich viel, und die meisten davon sind Kinder. Und ich dachte, okay, jetzt, da muss man doch irgendwie Bewusstsein schaffen. Lebensmittelverschwendung ist ethisch und ökologisch die Herausforderung unserer Zeit. Wir könnten alle Hungernden dreimal ernähren mit den Lebensmitteln, die wir wegschmeißen. Und wir sind alle Teil des Problems und können dementsprechend auch Teil der Lösung werden. Und dann dachten wir halt, ja, cool, Hochzeit nach Mexiko, und dann fliegen wir da mal hin und gucken mal mit irgendwelchen NGOs, was wir machen können. Und dann habe ich einen Flug gebucht, war kurz davor, ihn zu buchen, und merke dann so, okay, okay, es ist 2009, ich spreche die ganze Zeit über Nachhaltigkeit, das Fliegen, ich muss mir das jetzt mal die Ökobilanz anschauen, das kann ich jetzt nicht mehr unter den Tisch kehren. So hatte ich mental immer so, ja, ja, wenn ich das Thema dann wirklich weiß, dann müsste ich mich vielleicht ändern. Und so habe ich mich dann persönlich ein bisschen davor gedrückt, der Wahrheit ins Auge zu schauen. Und dann kam da halt raus, fast 5 Tonnen Treibhausgase, die ausgestoßen werden pro Flug, Hin- und Rückflug nach Mexiko. Und wir haben laut Pariser Klimaabkommen, da hattest du ja auch schon mal jemand hier in deinem schönen Podcast, wie ist der gute Mann?
Professor Stocker.
Und das Pariser Klimaabkommen ist vielleicht vielen Menschen ein Begriff, 2017, und die haben sich halt schon ein paar Gedanken gemacht und haben gesagt, so eigentlich so 1,5 Grad gemittelte Erderwärmung, das wäre schon ganz gut, wenn wir das schaffen. Also im Notfall 2 Grad, aber ey, besser 1,5. Und die haben unter anderem gesagt, naja, wenn wir das erreichen wollen, dann müssten wir unseren ökologischen Fußabdruck eigentlich pro Bürger, Bürgerin auf der Erde eher so auf 2,5 cappen. So, im Moment sind wir bei 11, 12 Tonnen pro Jahr, pro Nase in Deutschland. Und in den meisten anderen wohlhabenden Ländern und manche, Dubai, haben das Doppelte, Dreifache oder so. Aber wir sind eben weit drüber, was wir eigentlich ausstoßen dürften. Ich gesagt, ich kann jetzt nicht einfach das Doppelte, was ein Mensch in Afrika im Schnitt in die Luft bläst, nämlich so 2,5 Tonnen, einfach in so einem 24 Stunden Hin- und Rückflug in die Luft jagen und dann auch noch sagen, ich möchte mich für Klima einsetzen. Manchmal muss man fliegen, ja, I got it, da ist eine Hochzeit, da ist vielleicht jemand, dem es nicht gut geht, Familie oder auch mal beruflich, aber meistens geht schon mit weniger fliegen. Und ich dachte dann, okay, jetzt habe ich ja noch ein bisschen Zeit, das war November, Hochzeit war im März 2010 in Mexiko. Und da habe ich gesagt, gut, Containern habe ich hier schon gemacht und es geht vielleicht auch in anderen Ländern. Vielleicht kann ich aber auch die Fahrzeuge nutzen, die eigentlich Stehzeuge sind, weil die haben 1,25 Personen im Schnitt drin, wenn sie fahren. Sie haben aber 95% Stehzeit in der Regel. Das heißt, auch da gibt auch da Ressourcen, Kleidung, Textilien, Millionen Tonnen schmeißen wir weg in Europa an Textilien, die oft noch tragbar sind. Und so geht es weiter mit so vielen Ressourcen. Wir haben viel mehr, als wir brauchen. Und deswegen war dann die Reise ohne Geld geboren, um eben Bewusstsein zu schaffen, um ein bisschen provokativ zu sagen, ohne Geld. Natürlich haben wir Geld benutzt, indirekt, weil auch der Wasserhahn, da läuft der Wasser raus und es zahlt die Tankstelle. Und wenn wir im Restaurant sind und die geben uns ihre Reste, dann wurde da auch Wasser verbraucht für die Lebensmittel und ein Herd angemacht und so. Logo, also ich bin Kapitalist, war ich auch schon im Geldstreik. Bin immer ein Kapitalist gewesen und nicht, dass ich den Kapitalismus immer für richtig halte oder glaube, hey, das ist das Optimum, sondern das ist einfach unser System. Und wir müssen diesen Kapitalismus verbessern, transformieren und nachhaltiger gestalten, sozialer gestalten. Und für zukünftige Generationen und andere Lebewesen, mit denen wir den Planeten hier teilen, auch so, glaube ich, gerechter noch gestalten, dass jeder die Chance hat, sich auch entfalten zu können. Und dann sind wir los mit einem Schild, 19. Januar 2010 an der Autobahn und sind dann nach Rotterdam, durch Europa, dann bis nach, also mit einem französischen Freund und einem italienischen, bis nach Marokko. Unglaubliche Erfahrung, also jeder, der Bock hat, kann mein Buch ja sich kostenlos runterladen, kann man auch kaufen bei Medimops oder Amazon, gebraucht gibt es gerade nur noch. Ja, und dann sind wir von Marokko zu den Kanarischen Inseln und da war es dann schwierig, eine Woche gewartet, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, die haben alle gesagt, hey, ihr könnt nicht segeln, ihr seht aus wie 3 Hippies von der Straße, Saison ist vorbei, kommt doch nächstes Jahr wieder und macht mal ein Segelkurs vorher. Aber wir warten, hey, wir sind schon mitten im Atlantik, es kann jetzt nicht sein, dass wir sagen, die Reise ist zu Ende, die Hochzeiten sind doch und wir wollen jetzt endlich rüber machen. Und dann wie das Schicksal, das ist das Wort vorhin auch benutzt und ich liebe das Wort, weil das so eine schöne Bedeutung hat, nämlich dass einem auch manchmal Dinge geschickt werden. Man wird verbunden, so wie wir uns ja auch per Zufall oder vielleicht wurden wir zusammengeschickt, verknüpft im Leben. Und so kann es sein, dass auch vielleicht mal auch was Negatives, was Positives hat für Schicksal. Man wird gekündigt, denkt sich, oh Gott, warum, wieso, weshalb? Ey, vielleicht findest du danach einen viel besseren Job, der vielleicht mit dem Wertekanon noch mehr übereinstimmt oder sich mit dem Familienalltag besser integrieren lässt oder man verdient mehr oder was auch immer einem Menschen halt wichtig ist. Und so dachte ich dann, ja, okay, ich gebe nicht auf, aber es wurde schon zäher. So die Motivation, immer wieder in den Hafen zu gehen, die sank. Und dann waren wir in den Mülleimern auch von den Leuten, die halt so Privatjachten und Segelboote da haben. Und wir haben im Schnitt 10.000 Dinge im Haushalt in Deutschland. Und die meisten davon benutzen wir natürlich nicht. Und auf dem Boot ist aber nicht ganz so viel Platz, um so viel zu horten. Schmeißen die halt mehr weg und es muss wieder Platz gemacht werden. Und da haben wir einen Rucksack gefunden mit einer Flagge aus Panama und Mexiko. Und das war dann für mich so, wow, das ist ein Schicksalszeichen. Also wir werden über Panama nach Mexiko kommen und unser Boot kommt. Am nächsten Tag in den Hafen gegangen, sehr hohe Frequency hatten wir, also gute Schwingung, gute Vibes. Man sagt das ja auch so ein bisschen so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch zurück. Und ich glaube, dass da sehr viel noch mehr drinsteckt, als wir manchmal dem Glauben schenken wollen, weil es natürlich viel mit Eigenverantwortung wieder. Lebe den Wandel, den du in der Welt leben möchtest. Und wenn du halt sagst, ich wünsche mir eine freundlichere Welt, dann fang an und begrüß deinen Nachbarn, die Kassiererin, frag mal was, sag mal was oder so. Oder den Postboten oder der Mensch, der den Hund Gassi führen geht. Also letztendlich auch da wieder selber versuchen, die anderen Menschen so zu behandeln, wie ich auch behandelt werden möchte. Das ja eigentlich macht ja nur Sinn so. Und dass es uns auch manchmal nicht gelingt, weil wir einen schlechten Tag haben, aber dann kommt eben meistens auch was Schlechtes. Warum, wenn wir mit schlechter Energie oder Gedanken durch die Welt gehen? Und wir waren dann auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut aufgeladen. Und da war unser Boot. Das heißt, wir haben tatsächlich nach 5 Wochen Suchen 2 italienische Kapitäne gefunden. Die haben uns rübergenommen bis nach Brasilien. Pitstop noch gemacht in Kapverdischen Inseln und 2,5 Wochen rüber gemacht. Und auf dem Atlantik haben wir uns, das war so ein richtiges Segelboot, 13 Meter oder so, also nicht jetzt so riesig. Und haben wir uns da auch dann hinten reingehangen im Wasser an die Leiter und das war dann halt die Dusche. Und wir waren ja zu fünft. Das heißt, so viel Frischwasser gab es auch gar nicht, dass man sich da ganz normal duschen konnte. Und war sehr aufregend, sind auch einmal fast gekentert und ein Kapitän über Bord, kaputt gegangen im Sturm, also sehr aufregend. Aber ich habe mich entschlossen auf diese Atlantiküberquerung, das mit der geldfreien Reise ist schön. Und ich habe unglaublich viel Herzlichkeit, unglaublich viel Dankbarkeit und Gastfreundschaftlichkeit wahrnehmen können, also gespürt, was ja auch irgendwie übertragen Liebe ist. Ich war geflasht, also ich kannte das, gerade Marokko, ich kannte das nicht. In Europa habe ich sowas noch nie erlebt. Und dann habe ich gesagt, ich gehe in Geldstreik. und mache, setze eins drauf und sage, ja, Greta Thunberg gab es damals noch nicht, aber vom Konzept her das Gleiche. Sie hat jetzt ja auch nicht den Schulstreik gemacht, um zu sagen, ich finde die Schule scheiße, auch wenn man sagen kann, yes, ich war von der Waldorfschule oder es gibt andere Privatschulen oder die Staatsschule, da gibt es Dinge, die sind nicht gut. Die bringen nichts oder die sind langweilig oder macht den Lehrern oder Lehrerinnen oder den Schülerinnen keinen Spaß. Also da kann man, glaube ich, noch optimieren auch. Und für mich war es aber, hey, wir können auch hier was optimieren auf unserer Erde und nicht zu sagen, ja, Geld, ich glaube schon irgendwie, das ist quasi meine Utopie oder vielleicht auch, ja, bin ich da, vielleicht kann man auch sagen, naiv. Ich sehe es aber eher so, ich glaube, wenn wir mehr handeln, als ob Geld keine Rolle spielt, dann sind wir meistens schon näher dran an unserer Berufung. Dann fühlen wir uns in unserem Calling so wirklich, wofür sind wir eigentlich hier? Wo sind unsere Fähigkeiten? Wo sind unsere Stärken? Wo sind unsere Gaben, die auch zu Aufgaben werden wollen? Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache jetzt einen Geldstreik. Habe ich vorher nie gehört, das Wort habe ich so geframed, so wie Lebensmittel retten, das habe ich auch immer wieder erzählt und mittlerweile spricht man von Lebensmittel retten und ich glaube, Geldstreik hat sich jetzt nicht so durchgesetzt, das machen nicht so viele Leute, aber dass immer mehr Leute und da kennst du, glaube ich, auch viele und ich empfinde es so, dass du da auch einer von bist, der eben sagt, hey, du kannst vieles tun auf der Welt, dir stehen viele Türen offen und du tust immer was, wo dein Herz sich mit wohlfühlt und nicht nur zu sagen, ja, da gibt es noch einen Groschen mehr. Kann man immer noch einen anderen Job suchen, wo vielleicht Tiere, Menschen, Planet oder so mehr drunter leiden und es mehr Groschen gibt, aber das erfüllt dann ja nicht mehr. Und irgendwann checkt man es ja auch und sagt, ja, wofür mache ich das jetzt eigentlich? Also noch einen Ferrari kaufen, dafür bin ich ja nicht glücklicher. Also maximal am Anfang, wenn ich den mal gekauft habe und eine Runde gefahren bin, aber also ich kenne keine Leute, die über immer noch mehr Materialismus immer noch glücklicher geworden sind. Das kenne ich nicht so. Und deswegen den Geldstreik begonnen habe. Und dann sind wir angekommen in Brasilien. Über Brasilien sind wir hoch nach Mexiko. Hat nochmal ein bisschen gedauert. Meine Frau kam zu der Reise dazu. Und das war, ja, ganz, ganz fantastische Journey. Unglaublich. Wir sind leider ein halbes Jahr zu spät gekommen zu den Hochzeiten. Das war nicht schlimm, weil ja der Weg das Ziel ist. Das heißt, ich durfte viel lernen, zusammen mit meinen Freunden und meiner heutigen Frau. Die wurde schwanger in Mexiko. Wir waren COP 15 war das damals, diese Conference of the Parties, eben wie Pariser Klimaabkommen, nochmal 7 Jahre später. Auch nochmal ein Sonderkapitel, wie das funktioniert oder nicht funktioniert, diese UN, also ist aber auch wieder, ja, wenn halt nur irgendwelche Entities sprechen oder irgendwelche Regierungen oder so, das ist gut, aber das reicht nicht. Also wir können die Welt nicht retten, indem nur die Politik sich zusammensetzt mit ein paar NGOs und so, sondern das ist eine Mammutaufgabe. Wir sind alle Teil von der Erde. There is no planet B. Es gibt keinen Backup-Planeten und wir müssen alle ran. Und das ist aber, glaube ich, auch gleichzeitig eine unglaubliche Chance für uns als Menschheit zusammenzuwachsen. Und nicht nur zu sagen, ja gut, dann fixt irgendjemand anders. Nee, wir müssen das zusammen fixen. Das funktioniert nicht. Deutschland kann net zero sein, morgen keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Und ändert das irgendwas? Null. Wir sind jetzt, glaube ich, weiß nicht, 1,5% stoßen wir aus der Treibhausgase. Nichtig. Selbst wenn es ganz Europa macht, nichtig. Spielt keine Rolle. Das ist nur ein Teamwork. Das heißt nicht, dass es umsonst ist oder also nichts bringt, weil es ja um Vorbilder auch wieder geht. Und wenn wir hier Technologien erfinden, die Treibhausgase reduzieren lassen, Techniken erfinden, wie man etwas noch nachhaltiger gestalten kann, Upcycling machen kann von Materialien wie Lebensmittel retten oder auch andere Textilien oder was auch immer, Menschen eben nutzen von dem, was da ist, dann können wir es, glaube ich, wirklich auch rumreißen, das Ruder Richtung 1,5 Grad. Und das ist aber ein Teamaufgabe, sondergleichen und vielleicht die größte Aufgabe der Menschheit überhaupt. Und deswegen danke dir für deinen Einsatz. So viel zu dieser Reise ohne Geld.
Ich bin dir hier zum Danken da, lieber Raphael. Ja, du hast jetzt, glaube ich, schon viele Fragen von mir auch vorweggenommen. Also wer sozusagen neugierig geworden ist, was deine Reise betrifft, da gibt es eine Menge Botschaften. Ein paar hast du ja schon hier in deiner Antwort mit schon integriert. Kann da sicher im Netz einiges an Informationen finden, kann ich nur empfehlen. Habe selber das eine oder andere vor unserem Gespräch angesehen und angehört. Auch was du so als Botschaften für die Familie oder für sich, für dein Leben oder für Dritte vielleicht auch aus dem Leben ohne Geld oder aus der kleinen Weltreise, sag ich mal, mitgenommen hast. So, jetzt hast du ja gesagt, wir selbst was beeinflussen, dann würde ich natürlich auf dein Kernthema zurückkommen, Lebensmittelverschwendung. Ich hatte ja gesprochen im Vorfeld bei der Anmoderation, Foodsharing hast du mitgegründet. Für diejenigen, die es nicht kennen, sag mal 3-4 Sätze dazu und dann kommen wir gerne auf dein aktuelles Baby.
3-4 Sätze. Ich versuche mir ganz kurz zu halten. Ob das so wenig werden, weiß ich nicht. Die Tafeln ist, glaube ich, ein Begriff. Fast 1000 Vereine machen großartige Arbeit, helfen sehr vielen Menschen und retten ungefähr 250.000 Tonnen Lebensmittel jedes Jahr allein in Deutschland. Sehr effektiv. Aber als ich dann in diesem Geldstreik gelebt habe, war wieder hier in Kleinmachnow, habe ich gewohnt, die ersten 11 Monate oder vielleicht waren es auch 13 Monate. War halt eine Souterrain-Wohnung frei, die haben wir genutzt. Auch Wohnräume gibt es Millionen, leerstehende Immobilien, ob nun ein einzelnes Zimmer oder eine ganze Wohnung oder eine ganze Hütte in Europa. Stecken auch wieder Ressourcen, Energie und sonst was drin. Wir haben gesagt, wir nutzen das, was da ist. Und dann bin ich 9 Monate Containern gegangen, wieder in Berlin, habe mich nicht so richtig getraut, an die Supermärkte heranzutreten und habe dann aber gesagt, okay, jetzt reicht's mir. Ich schreibe denen jetzt einfach eine E-Mail. Ich habe 4-5 Mal die Woche nachts illegal wieder die Sachen da rausstibitzt. Habe gesagt, ich schreibe den Supermärkten, unter anderem der Bio Company, ist einer der größten Bioketten in Deutschland. Habe gesagt, ich weiß, was in euren Tonnen drin ist. Ihr bezahlt dafür Entsorgungsgebühren, die Mitarbeitenden finden es nicht so gut und die Kunden, wenn die das wüssten, wahrscheinlich auch nicht. Und können wir hier nicht eine Win-Win-Win-Situation schaffen, nämlich Entsorgungsgebühren runter, 70-80% ist ziemlich easy möglich, weil die Tafeln nicht alles retten können und gar nicht alles retten wollen. Uhrzeit stimmt nicht, ist zu verarbeitet, ist zu schlecht die Qualität, ist schon abgelaufen, nehmen sie nicht. Und also Pfand nehmen. Also viele Dinge kann man nicht alles der Tafel auch wieder zuschieben und sagen, ja, sollen ja die alles retten. Nee, sondern wie können wir das ergänzen? Und dann von den ganzen Läden, wo ich in den Tonnen war, hat eine Kette, eben die Bio Company, geantwortet, gesagt, ja, lass da mal sprechen. Und dann durfte ich legal die Lebensmittel bei der Bio Company in Zehlendorf abholen. 2-mal die Woche. Das war 2012. Und dann ging es los. Dann kam ein zweiter Laden dazu, eine Bäckerei dazu, ein dritter. Das wurde eine richtig krasse Movement-Bewegung. Also wir waren einmal die Woche, haben wir einen veganen Brunch gemacht. Vegan ist auch wieder ein größeres Thema, aber ich sollte nur ein paar Sätze sagen. aber dann war es so, dass wir irgendwann 150 Leute waren. Und ich konnte es nicht mehr alles organisieren. Google Maps, Spreadsheet, so, war sehr kompliziert. Ich habe die Übersicht verloren und dann kam ein Typ, hat das alles skalierbar gemacht, hat nämlich eine Plattform programmiert und auf dieser Plattform aufbauend konnten wir dann die Bewegung richtig auch in den ganzen deutschen, also im Dachraum etablieren. Es sind mittlerweile 16.000 Supermärkte, Bäckereien, Marktstände etc., wo die Tafeln ergänzt werden, durch mittlerweile 600.000 Menschen auf der Plattform, die mitretten, also wahrscheinlich die größte freiwilligen, ehrenamtlichen Bewegung Europas, die sich da einsetzt, um die Tafeln im Kleinen zu ergänzen, weil es gibt halt viele Läden, die halt nicht 20, 30, 40, 50 Kilo am Tag übrig haben, was für die Tafeln, da holen die ab. Aber ja, wenn jemand weniger übrig hat oder eben die Uhrzeit nicht passt, ist ja auch wichtig, dass das jemand abholt und wirtschaftlich, too good to go, auch so eine Plattform, aber das ist dann quasi kapitalistische Version, da kann man dann was bezahlen für die Reste und holt sich die ab, aber Foodsharing war eher so, ich will Leute kennenlernen, will was Gutes tun und auch bei den Tafeln wird durch Foodsharing mittlerweile gerettet, weil die auch natürlich immer mal wieder Überschüsse haben. Und ja, das heißt, die Bewegung hat sich sehr, sehr schön etabliert, sind mittlerweile 9 Millionen Abholungen ermöglicht worden durch die Plattform. Unglaublich viele tolle Menschen, die die Plattform nicht nur beim Abholen ermöglichen oder als Betriebsverantwortliche, Botschafterinnen dann in den Städten, in den Regionen, sondern auch im Orga-Team. Und ich habe das dann ziemlich straight durchgezogen in meinen 5,5 Jahren Geldstreik, wo ich bei Markus Lanz war, Stern-TV war und Galileo und habe ja viele Medienberichte machen dürfen, um eben immer wieder auch heute sind noch ähnliche Fragen, wie die Journalisten und Journalistinnen auch damals hatten, die immer wieder zu beantworten mit einem großen Herz und mit der großen Vision Zero Hunger, Zero Waste, und jeder kann da ganz einfach mitmachen. Also bei Foodchain muss man nur ein Quiz machen und dann kann man legal Lebensmittel kostenlos abholen.
Stark, du hast deinen eigenen Glaubenssatz sozusagen bestätigt, jeder kann etwas tun. Und aus der Geschichte sieht man ja, in welchen Größenordnungen sich das dann am Ende bewegen kann. Also Respekt, großes Lob von meiner Seite. Und du hast ja gesagt, wie viel da mittlerweile mitmachen, wie viele Menschen sich da engagieren. Aber da gehen sicher noch ein paar mehr, falls das gerade jemand hört, der noch nicht dabei ist. So, aber dein neuestes Baby, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Surplus, ist es richtig oder irgendwie?
Surplus ist super.
Surplus ist super, perfekt. Dann verrate mal diejenigen, die das noch nicht kennen. Kann eigentlich nicht sein, aber
leider,
was verbirgt sich dahinter?
Leider gibt es da bestimmt draußen noch welche, die Surplus noch nicht kennen oder zumindest noch nicht mitgerettet haben, weil Ökostrom kennen als Möglichkeit für zu Hause noch nachhaltiger zu leben, kennen viele Leute, aber manche haben es einfach noch nicht in die Umsetzung gebracht, obwohl es nur ein paar Minuten mal halt so ein Wisch ausfüllen ist oder digital geht es ja mittlerweile online. Und so ist es auch beim Lebensmittelretten. Ja, Foodsharing finden schon Millionen Leute ziemlich cool, aber die Plattform hat noch nicht Millionen Menschen, die aktiv sind. Kann ja auch nicht jeder in sein Privatleben integrieren. Stell dir vor, du mit Family, dann heißt 19 Uhr, jetzt musst du zum Bäcker gehen, holst da 2 Säcke ab und musst es noch verteilen. Das schafft ja auch nicht jeder in sein Leben zu integrieren oder möchte es auch nicht. Aber Lebensmittel retten wollen zumindest sehr viele. Und das war dann so die Vision nach 5,5 Jahren Geldstreik. Zwei Kinder mittlerweile, die sind 12 und 10. Meine Frau ist mir immer treu geblieben, ich ja natürlich auch, aber ich war, glaube ich, schon eher der anstrengendere Part mit meinen ganzen Eskapaden und ja, mit meinem Dogmatismus auch, den ich hatte. Also ich war da ziemlich straight, bin auch zu den Fernsehsendern immer getrennt und die saßen dann in der Redaktion, haben gezittert, kommt denn der überhaupt an und wie wird es denn, weil es trennt da keiner zu den Sendungen hin und war da sehr, sehr dogmatisch extrem und da hat mir meine Frau aber auch geholfen zu sagen, hey, dieses Ganze ohne Geld, man kann die Welt auch mit Geld retten. Und ich glaube, heute können wir die Welt nicht nur mit Geld retten, sondern so ungefähr that's the only way. Das heißt nicht, dass man nicht auch noch was tun kann ohne Geld, wie bei Foodsharing mitmachen oder Menschen auf der Straße helfen oder sich irgendwo ehrenamtlich zu betätigen und zu beteiligen an der Gesellschaft. Aber wenn wir es ernst meinen und sagen, 1,5 Grad gemittelte Erderwärmung ist unser Ziel, wo sich die meisten Länder zu committed haben, dann geht es nicht mit ein paar hundert Milliarden. Dann geht es auch nicht mit ein paar Billionen. Sondern ich habe jetzt keine genaue Zahl im Kopf und du als Banker hast die noch besser im Griff. Aber es braucht mindestens hunderte, wenn nicht tausende Billionen, um unsere Wirtschaft zu transformieren in eine nachhaltige, wo auch zukünftige Generationen sich entfalten können. Das heißt, Geld ist eine Macht, Geld ist eine Kraft und Geld, diese Power, diese Energie, die kann ich jetzt entfalten, wo ich möchte. Das heißt, jedes Mal am Checkout, jedes Mal an der Kasse habe ich die Wahl. Nicht nur an der Urne alle paar Jahre, sondern ich entscheide, welche Firma unterstütze ich. Ich unterstütze mit meinem Geld ja letztendlich die Firma und deswegen da ein größeres Bewusstsein reinzubekommen und deswegen haben wir gesagt, hey, so viele Leute wollen mitmachen beim Lebensmittel retten, aber die können das nicht, dann bieten wir eine Dienstleistung an. Wir sind der Service Provider. Wir helfen den Unternehmen, also bei Surplus, mein neues Baby ist jetzt auch schon 2017 her, dass ich das mitgründen durfte und da retten wir oder ergänzen die Tafeln jetzt im Großen, das heißt vornehmlich bei Produzenten retten wir überschüssige Lebensmittel. Das kann ein Produkt sein, hier haben wir zum Beispiel einen alkoholfreien, perligen Wein. Und der hat einfach einen Etikettfehler hier. Guck ein bisschen ab. Dann gibt es Saisonware, Weihnachten, Ostern, EM, WM. Dann gibt es das Mindesthaltbarkeitsdatum, was ja heißt mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab. Aber das kennen viele Leute nicht und schmeißen was weg, wenn es abgelaufen ist. Da muss man nur sehr vorsichtig sein bei dem Verbrauchsdatum. Hackfleisch, rohe Eierspeisen, aber 99% oder mehr aller Produkte im Supermarkt, die haben kein Verbrauchsdatum, sondern die haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das hält viel länger, ein Joghurt zum Beispiel bis zu 72 Tage auch, sogar wissenschaftlich von Greenpeace untersucht. Das heißt, da einfach zu sagen, hey, wie können wir den Menschen zu Hause es ermöglichen, ganz einfach Geld zu sparen und Gutes zu tun für die Umwelt. Und dann ist Surplus eben geboren. Wir hatten Rettermärkte am Anfang, also richtige Supermärkte in Berlin. Mussten wir alle schließen während Corona. Wie unverpackt Läden und ja, Gorillas und Getty und viele andere E-Commerce-Food-Unternehmen gibt es leider nicht mehr. Oder manchmal leider, gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, dann haben wir gesagt, machen wir nur noch online weiter. War hart, also wir haben letztes Jahr 3,6 Millionen netto Umsatz gemacht, haben über 100.000 Kunden und Kundinnen begeistert mitzuretten. Also es hat schon geklappt, aber es hat auch fast 10 Millionen Euro gekostet, also nur an Investments. Das heißt, wir hatten immer einen Burn von ja, ein paar 10.000 bis zu 400.000 so in den Peakzeiten pro Monat. Und ja, und dann war irgendwann so Post-Corona hat eingesetzt. Die Leute sind wieder mehr in ihre alten Konsumgewohnheiten, also wieder mehr beim Supermarkt kaufen oder in Restaurants gehen, zurückgekehrt. Und dann war das schwierig für uns. Und dann eine geplatzte Finanzierungsrunde hatten wir letztes ja, kurz vor Weihnachten jetzt 2023 und hatten schon 700.000 Commitment, brauchten aber 1 Million und dann ist leider die Insolvenz Anfang 2024 angestanden. Hab da gekämpft wie ein Löwe, hab alles versucht. Als Geschäftsführer ist man aber irgendwann dann verpflichtet, einfach den Schritt zu gehen, zu sagen, hey, hat nicht geklappt, die Finanzierungsrunde, und viele Startups hat es leider dahin gerafft in den letzten Jahren. Und das ist traurig und schade, ist recht bei den Impact-Startups natürlich, die die Welt verändern wollen. Und so haben wir dann ja eine bittere Niederlage einstecken müssen und sagen müssen, okay, wir haben es leider nicht geschafft, in diesem Kapitalismus ein System zu etablieren, mit dem wir das Lebensmittel retten, den Menschen online ermöglichen können.
Aber es gibt ja noch eine Weiterführung der Geschichte.
Ja, zum Glück. Wir haben nämlich Surplus gerettet.
Ich kann sagen. Ja. Das wollen wir nicht unterm Tisch fallen lassen.
Ja. Genau, ja, es war dann, ja, war so, dass ich gesagt habe, es kann doch gar nicht sein. Also ich glaube ja an Schicksal. Und warum passiert denn das? Wofür, weshalb? Ist doch eine gute Sache. Wir haben 500.000 Schulmahlzeiten ermöglicht mit unseren Kunden und Kundinnen. Es sind hauptsächlich Frauen. In Burundi, dem ärmsten Land der Welt. Wir haben 1 Million Menschen erreicht, im Bewusstsein überhaupt mal über das Thema nachzudenken, und ich habe es nicht verstanden, warum. Und habe dann aber gesagt, gut, also wenn es eine Chance gibt, die Firma zu retten, wenn die keiner retten möchte, dann werde ich das tun. Und so sind jetzt mittlerweile 3 Bestandsinvestoren und eine Investorin bei uns investiert, also Bestand von der alten GmbH, der Surplus GmbH, die Insolvenz anmelden musste, und sind seit Mai 2024 wieder am Start. Allerdings jetzt nur online ohne Obst und Gemüse. Das war margentechnisch, operationtechnisch, aber auch von der Nachhaltigkeitskomponente nicht der wahre Jakob. Und jetzt sind wir aber auch erweitert im Portfolio. Also wir haben auch Kosmetik, Lifestyle, Haushalt, Drogerieartikel, weil auch die bleiben übrig oder haben Saisonware oder Designänderungen. Und sind jetzt ein ganz, ganz kleines Team. Also haben da auch wirklich gesagt, okay, Break-Even ist das große Ziel. Und dann aus eigener Kraft heraus wachsen, nehmen jetzt auch nicht mehr viel Geld auf und ja, haben jetzt schon wieder knapp 20% vom Umsatz vom letzten Jahr, was super ist, obwohl wir alle 147.000 E-Mail-Adressen, die wir angesammelt hatten in den letzten 7 Jahren, mussten wir alle löschen. Das war hart, aber ja, Hauptsache es geht weiter. Werden auch die Bestandsinvestorinnen beteiligen über einen VSOP, sodass die auch wieder Skin in the Game haben, und wenn es dann wirtschaftlich jetzt erfolgreich wird, wir viel lernen dürfen, dass die dann auch was davon haben.
Spannend, spannend. Das zeichnet dich, glaube ich, insbesondere als Mensch aus. Wahrscheinlich hast du auch Teile davon auf deiner Reise mitgenommen. Da gab es ja auch nicht nur Höhen, wie du gesagt hast. Die Reise war das Ziel, zitiere ich dich sehr gerne an der Stelle. Und das hat dir wahrscheinlich jetzt auch geholfen. Ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen, dass es so weiterläuft, wie es sie jetzt angelassen hat. Ich muss leider auf die Zeit gucken, lieber Raphael. Ich würde gerne dir noch ein paar Fragen mehr stellen, würde aber an der Stelle gerne nochmal zusammenfassen wollen. Also du hast das, glaube ich, eindrucksvoll mit Zahlen am Anfang belegt, wie groß das Problem der Lebensmittelverschwendung ist. Du hast mit deinen beiden Mitgründungen Lebensmittelrettung angestoßen, nicht nur den Begriff kreiert, sondern wirklich in die Tasten gegriffen und einiges bewegt. Ich glaube, die Zahlen sollte sich jeder nochmal vor Augen führen lassen. Ne? Wir haben 8 Milliarden Menschen ungefähr auf dem Planeten, für 12 Milliarden werden Lebensmittel produziert. Trotzdem verhungern jedes Jahr und sterben Menschen, weil sie schlichtweg verhungern an der Stelle. Also ich denke, ein wichtiges Thema, mal ein anderes Thema zum Thema Nachhaltigkeit, was sie da bewegt, neben natürlich, dass da auch CO2 gespart wird, neben denen, dass ja sogar die Unternehmen, die mitmachen, ihre Ersparnisse haben und wenn es die Entsorgungskosten sind, die sie letztendlich davon.
Und so. Besseres Image auch, also die gewinnen auch an Reputation, was ja heute Marketing ein wichtiger Aspekt ist, und kann sich mal anschauen, wie viele Millionen von Edeka an WWF rüberwandern, dass da so ein Panda auf den Packungen drauf ist. So, das heißt letztendlich, man tut nicht nur was Gutes für die Kasse, weil die Entsorgungsgebühren eingespart werden können, sondern die Brand wird noch stärker zur Love-Brand und immer mehr nehmen das sich auch zu Herzen, um wirklich zu sagen, hey, wir machen hier auf Zero Waste. Entweder sind sie da schon oder haben ein Programm, wie sie es in den nächsten Jahren ausrollen.
Ja. Und ich kann jeden nur empfehlen, und ich hoffe, er schlägt dann bei euch auch zu und kauft, aber sich damit zu beschäftigen, welche Lebensmittel oder jetzt auch Kosmetika entsorgt werden und aus welchen Gründen. Ne? Also als ich die Geschichte von dir das erste Mal gehört habe und die Flasche, die du gerade zitiert, das steht ja vor uns mit dem Getränk, weil das Etikett leicht zerknittert ist. Das ist schon absurd, dass das im Abfall oder im Abfluss landet, wo es einfach genutzt werden kann und nur gerade das Etikett nicht perfekt ist. Also da sollten wir uns viele Fragen, glaube ich, als Gesellschaft stellen. Und ich finde es toll, dass ihr diese Lösung noch einmal angeht. Drücke an der Stelle große Daumen, dass das definitiv eine Erfolgsgeschichte wird, die lange, lange läuft. Und irgendwann wird man sie wahrscheinlich ja nicht brauchen, weil wir ja alle sensibilisiert sind und das nicht mehr passiert. Also eigentlich schafft ihr euch ja selber ab irgendwann mit der Lösung, wenn alle sich sensibilisieren. Wäre der Idealfall, ne? Also aber erst in vielen, vielen.
Ich glaube, wir wären eher Teil von einer nachhaltigen Zukunft. Das ist so wie so ein Wasserschlauch, wo wir die Wasserträger machen und sagen, ja, wir helfen den Unternehmen, dass sie ihre Lecks da, also der Wasserschlauch, die Wertschöpfungskette, überall Lecks runter, das fangen wir auf, das Wasser, und tragen es dann wieder rein in die Wertschöpfungskette. Ja. Und manchmal stopfen wir es aber auch mit den Unternehmen in Zusammenarbeit. Ja. Aber wir sind eher, das ist eine Dienstleistung, die wir da einfach schaffen. Und die wird es auch in Zukunft geben, auch wenn es in Zukunft weniger Lecks überhaupt gibt, wo man was retten muss. Aber wir werden nicht wegrationalisiert. Also das glaube ich nicht. Okay. Vor allem nicht komplett. Also wir sind ja, in Deutschland gibt es über 100 Milliarden Euro Lebensmittelindustrie. Wir haben jetzt letztes Jahr knapp 4 gemacht, Millionen. Ja. Also das heißt, das ist so, und es gibt 130 Milliarden Euro. Du bist ja ein Zahlenmensch, die in Europa jedes Jahr an Lebensmitteln verschwendet werden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Lebensmittel. Das heißt, der Markt ist gigantisch groß, und es wird nicht sein, dass alle Unternehmen irgendwann nichts mehr wegschmeißen, sondern vielleicht alle irgendwann mit uns kooperieren oder mit anderen Partnern. Das ist ja die Hauptsache.
Die 130 Milliarden lasse ich mal genau so jetzt stehen. Und zwar auch gar nicht negativ gemeint, weil ich denke, mit eurem Geschäftsmodell sensibilisiert ihr ja auch, ne, eigene Geschäftsmodelle zu überprüfen, sondern habe ich schon sehr positiv gemeint an der Stelle. So, wir sind leider schon deutlich über der Zeit, lieber Raphael. Schade, schade, schade. Es geht mir öfter so mit meinen Interviewpartnern, um nicht zu sagen immer. Aber wir machen natürlich noch die Schnellfragerunde. Ich bitte dich einfach, die Sätze kurz zu ergänzen. Die 5x5. Bei 5 nach 12. Ich, Raphael Fellmer, stehe für
Zero Waste und Zero Hunger.
Nachhaltigkeit heißt für mich
anfangen, alles zu versuchen, was einem möglich ist, für eine enkeltaugliche Zukunft zu tun und bei sich selbst anzufangen, mit Freude die Welt zu retten.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Licht anmachen, wenn ich es nicht brauche. Oder Licht anlassen, wenn ich es nicht brauche.
Folgende Frage, lieber Enrico, hast du mir noch nicht gestellt.
Was kann ich jetzt als Zuhörer tun, um dir bei deiner Mission dienlich zu sein?
Dann darfst du jetzt da auf die Frage auch gern die Antwort geben.
Ja, hängt ein bisschen davon ab, was ihr macht. Entweder 5 nach 12 nutzen, zum Beispiel als Rabattcode, gibt es 15% Rabatt, einfach bei surplus.de mitretten, Deutschland und jetzt auch österreichweit, bald auch europaweit. Und falls du im Unternehmen arbeitest, einfach mal vielleicht mit der Employer Branding, CSR-Abteilung, HR-Abteilung, wer auch immer da zuständig ist oder auch Customer Retention, einfach mal mit uns Kontakt aufnehmen. Wir sind jetzt im B2B-Bereich, das heißt, größere und kleinere Firmen bezahlen ihren Mitarbeitenden so eine Box oder ihren Kundinnen oder Weihnachtskalender, wie man da in Austausch kommen kann, um Nachhaltigkeit erlebbar zu machen und das Thema Lebensmittelrettung, Lebensmittelverschwendung und Wertschätzung für die Mittel zum Leben auch bei den Mitarbeitenden ins Herz oder in den Kopf zu bringen und denen eine Freude zu machen.
Ich weiß, warum ich diese Frage liebe, dass ihr euch als Gäste selber eine Frage stellen dürft. Das sieht man gerade an deiner Antwort. Also, falls es untergegangen ist, der liebe Raphael hat einen Rabatt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgebracht. Dankeschön, sage ich schon mal im Namen aller. Und es lohnt sich, dahin zu gehen auf den Shop. Ihr werdet überrascht sein, was da alles draufsteht und was eigentlich alles weggeworfen worden wäre. Und den anderen Aufruf möchte ich gerne an der Stelle unterstützen. Nutzt die Gelegenheit, vielleicht ist es ein spannender Gedankenanstoß, den wir hier gegeben haben. Lieber Raphael, war ein tolles Interview. Dankeschön dafür. Hat mich definitiv im Vorfeld schon und jetzt erst recht zum Nachdenken gebracht. Ich freue mich drauf und vielleicht werden wir es bei Gelegenheit auch wiederholen.
Tausend Dank dir, Enrico, und euch da draußen beim Mitretten und auf euer Herz hören. Gemeinsam schaffen wir das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.